Über die Auswirkungen des Iran-Konflikts sowie die Einflüsse von Netzwerken auf die deutsche Wirtschaft sprechen wir heute mit Dr. Eike Hamer von Valtier. Er ist unter anderem Vorstand des Mittelstandsinstituts Niedersachsen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Hamer. Begrüße Sie wieder hier in der Sendung.
Sehr erfreut.
Herr Dr. Hamer, amerikanischer Angriff auf den Iran, mögliche Ausweitung des Konflikts auf den gesamten Mittleren Osten und im schlimmsten Fall darüber hinaus. Mit welchen Folgen auf die Wirtschaft, insbesondere die europäische, muss nun gerechnet werden? Und sind diese Folgen überhaupt noch zu vermeiden?
Zum einen können wir die Folgen kaum abschätzen. Warum? Die ökonomischen, direkt ökonomischen Folgen könnte man vielleicht noch etwas ermitteln. Das ist zum Beispiel die Folgen, die sich aus einem steigenden Ölpreis ergeben, die sich aus Unterbrechungen oder Eruptionen in den Lieferketten ergeben werden jetzt, weil der Schiffverkehr ja auch nicht mehr richtig funktioniert. Die Schiffe fahren nicht mehr richtig durch, selbst nicht mehr durch den Suezkanal, weil das zu nah an diesem Krisenherd dran ist und so weiter. Aber was noch ein viel, viel größerer Schrecken sein wird, ist, dass wir ja Millionen von islamistischen Kämpfern und Sympathisanten in den Volkswirtschaften der verschiedenen Länder, auch Deutschland, beheimatet haben, die eben sich nicht immer nur ganz friedlich zeigen. Das heißt, dass das Risiko, dass hier mit Terroranschlägen oder dass hier mit anderen fürchterlichen Anschlägen zu rechnen ist, das ist ja ungleich höher gestiegen. Und wenn man das Ganze kombiniert mit der Weigerungshaltung der Politik, der Bevölkerung hier Sicherheit zu garantieren oder alles dafür zu tun, dass die Bevölkerung hier sicher sein kann, dann ist das eine sehr, sehr dramatische Grundsituation. Und das wirkt sich natürlich auf die Wirtschaft aus. Denn wenn ich als Unternehmen nicht mehr sicher sein kann, ob meine Mitarbeiter noch nach Hause kommen oder ob Ängste vorherrschen oder ob irgendwo Sabotagen sind, dass eine große Autobahn gesperrt werden muss oder sich gesperrt hat wegen einer Attacke oder sogar noch Schlimmeres, dass vitale Infrastruktur, nicht nur Nord Stream 2, sondern in dem Fall dann auch unkontrolliert, also durch irgendwelche Schläferzellen in Europa, in Österreich, in Deutschland oder wo auch immer sabotiert werden, dann sind das Risiken, die überhaupt noch gar nicht abzuschätzen sind. Was aber schon abschätzbar ist, dass der Standort Deutschland oder der Standort Europa deutlich an Attraktivität weiter verliert. Denn die hohen Ölpreise kombiniert mit der Sonderabzocke, die die Bundesregierung ja auf den Faktor Öl draufschlägt. Ich erinnere nur an die Benzinsteuer, die CO2-Bepreisung, also die Artensteuer und dann das Ganze nochmal mit Mehrwertsteuer getoppt und so weiter. Die hat jetzt schon dazu geführt, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas, insbesondere Deutschlands, massiv beschädigt ist. Und das könnte jetzt der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist dann vergleichbar wie in einer Küche, wo es nur eine Steckdose gibt. Wenn die Politik eben die Zuleitung zu der Steckdose sabotiert und sie nicht mehr funktioniert, dann sind eben viele Küchengeräte nicht mehr benutzbar. Und dann ist vielleicht noch der Herd und vielleicht noch die Spülmaschine benutzbar, aber eben nicht mehr der Toaster und andere Geräte in der Küche. Und ab irgendeinem Status ist das eben für einen Profikoch nicht mehr akzeptabel, in der Küche noch irgendwelche Essen zuzubereiten. Er nimmt also eine andere Küche oder die Küche wird eben komplett verwaist. Und so ist das mit der Wirtschaft eben genauso. Wenn ich Kernunternehmen jetzt kaputt sabotiere, wie das auch bei BASF, Wacker Chemie und so weiter ja jetzt zu sein scheint, dann brechen die übrigen Teile, die diese Kernindustrien unbedingt brauchen, brechen eben auch weg. Und damit müssen wir jetzt rechnen.
Wie können sich denn Unternehmen bzw. Privatpersonen auf diese Auswirkungen vorbereiten bzw. davor schützen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten?
Ja, also das eine ist eine defensive Vorbereitung, das andere ist eine aktive Vorbereitung meines Erachtens. Die defensive Vorbereitung ist, dass ich jetzt alle Großveranstaltungen, wo eben die Regierenden es ablehnen, die Bevölkerung wirksam schützen zu können oder zu wollen, dass man die meidet. Das heißt, Großveranstaltungen sind eigentlich eher negativ. Das zweite ist, die Unternehmen müssten sich die kritischen Rohstoffe jetzt zurücklegen. Das heißt, sie müssen zusehen, dass sie das, was sie unbedingt benötigen zum Herstellen ihrer Güter und Dienstleistungen, dass sie das bereitstellen, dass sie da ein Lager zurecht haben, dass sie eben Lieferunterbrechungen oder Lieferverzögerungen eben auch aushalten können. Und der dritte Punkt ist, was die Privaten eben machen können. Sie müssen zusehen, dass sie aus den Geldwerten herauskommen und in die Sachwerte kommen, insbesondere in Gold und Silber. Warum? Weil die Regierenden eben diese katastrophalen Folgen dieses Krieges nicht dadurch begleichen, dass sie eine bessere Politik machen, sondern dass sie die Notenbanken dazu bewegen werden, eben das Ganze mit Geld zuzukippen. Und das bedeutet, dass wir eine brutale Inflation bekommen.
Sie haben das vorgestern schon in unserem Gespräch angekündigt. Gehen wir jetzt zu den Hintergründen dieses Krieges, dieses Konflikts. Wie die Causa Epstein belegt, wurden ähnliche Großereignisse wie Klimakrise, Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg bereits Jahre vorher von internationalen Netzwerken geplant. Große Konzerne sitzen mit der Politik mit im Boot, während mittelständische Betriebe zum Spielball globaler Interessen werden. Wieso haben Politiker eigentlich immer so ein derart offenes Ohr für Großkonzerne und deren Wünsche?
Nun, das hat meines Erachtens mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass die Politik ja gar keinen Bezug zum Mittelstand großartig hat. Es gibt so gut wie keinen Politiker in den Regierungsfraktionen, der mal in einem mittelständischen Unternehmen zentrale Verantwortung übernommen haben oder sogar ein Unternehmen geleitet hat. Ich glaube, das ist die absolute Ausnahme, maximal 1-2 Leute. Und die haben auch politisch in dem Gesamtfraktion eigentlich nichts zu sagen. Diejenigen, man hat in der Regierungsfraktion jetzt alle diejenigen, die überhaupt ein Interesse an Mittelstand haben, aus der Regierungsverantwortung rausgeekelt. Das heißt, sie sind da gar nicht, haben da keinen Einfluss, keinen ausreichenden Einfluss. Es ist aber auch gar kein Verständnis da. Und jetzt, das ist eigentlich das noch viel Schlimmere. Die Großindustrie ist natürlich in der Lage, mit Großspenden oder Unterstützungsleistungen Leuten eine Perspektive zu zeigen, wenn sie eben aus dem politischen Geschäft austreten müssen. Und das überzeugt häufig eben auch in der politischen Verantwortung. Oder aber es gibt die Großindustrie hat eben die Möglichkeit, große Beträge auch an Spenden fallen zu lassen, was Wahlkampf und all diesen ganzen Politikbetrieb natürlich umso einfacher macht, wenn man eben mit einem sprechen muss und nicht mit Hunderten sprechen muss, um den gleichen Spendenbetrag oder den gleichen Zuwendungsbetrag zu erhalten. Und das ist natürlich auch eine der großen Möglichkeiten mit der Großindustrie. Es wird aber auch immer vermutet, dass die Großindustrie über die vielen Mitarbeiter, die sie haben, eben auch Wahlen oder Wählerstimmen mit beeinflussen kann. Was aber noch viel schlimmer ist, ist, dass die Großindustrie die einzigen sind, die über ihre Partner wie die Freshfield und andere Anwaltskanzleien mit angloamerikanischem Bezug, dass diese ja die Gesetze heute schreiben. Und diese Gesetze werden so verfasst, wie eben die Partner dieser externen Experten, so wie sie sich da nennen, eben die Gesetze verfassen. Häufig ist es erschreckend, dass die Administralbürokratie überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was da gerade beschlossen werden soll im Bundestag. Und häufig heißt es eben auch, es sind reine Durchleitungsposten aus der EU. Das heißt, es kommt darauf an, wer kann in der EU seinen Einfluss ausüben. Und da ist der Mittelstand eben auch von den betragsmäßigen Größenordnungen, die da eine Rolle spielen, gar nicht in der Lage mitzuhalten. Die mittelständischen Verbände sind nicht in der Lage, Lobbyisten und deren finanzielle Ausstattung bereitzustellen, die in der EU nötig ist, um da wirklich Einfluss ausüben zu können. Für die Großindustrie ist das eben doch sehr leicht möglich. Und das ist ein weiterer Grund. Und das der vierte Grund ist, dass in den ganzen Universitäten die Mittelstandsökonomie noch überhaupt gar nicht angekommen ist. Das heißt, man hat noch gar kein ausreichendes Verständnis, was denn der Mittelstand, also die vom Inhaber selbst geführten Unternehmen überhaupt sind, was sie benötigen, was sie brauchen. Da hat man ganz die skurrilsten Sachen. Es herrscht immer noch die klassische Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftstheorie, die von einem managementgeführten Regiebetrieb ausgeht, also von einem großen Konzern ausgeht. Und auch dort ist dann ist im Grunde kein Verständnis da. Und das sind meines Erachtens so die Hauptgründe, warum der Mittelstand immer hinten überfällt. Er ist eben nicht mit am Tisch.
Auch im Lobbyregister des Deutschen Bundestages finden sich mit BlackRock, Vanguard, der Deutschen Bank oder der Bill Gates Stiftung Vertreter der Hochfinanz. In Österreich wiederum heißt es, dass stets ein Vertreter der Raiffeisenbank bei Regierungsgesprächen anwesend sei. Sie sind Spezialist für den Mittelstand, eben Ihr Vater schon. Was bedeutet denn diese ganze Situation eben für mittelständische Unternehmen, wie Sie schon zuvor gesagt haben, aber eben dieser massive Lobbyismus?
Ja, dieser Lobbyismus ist im Grunde eine der Kernübel. Wir haben zwar mittelständische Verbände, aber dort sind überwiegend die in dem Betrieb nicht mehr benötigten Altunternehmer, die dort nochmal an ihrer persönlichen Bedeutung arbeiten und denen eben das Wohl, ihr persönliches Glänzen wichtiger ist als die Belange des Mittelstandes. Erst recht dann, wenn die Politik entsprechenden Druck ausübt und die Plätze am Tisch danach verteilt, wer ihnen am besten nach dem Munde redet. Die Politik versucht immer eigentlich die mittelständischen Lobbyverbände zu Strukturvertrieben ihrer Politik zu machen. Das heißt, um Wähler einzufangen. Sie berücksichtigen aber die Wünsche und Bedürfnisse der Politik gar nicht. Bei den Lobbyinstitutionen der Großindustrie wie den Zwangsverbänden, also diesen Kammern und den anderen Zwangsverbänden, die von der Großindustrie beherrscht werden, da ist das ganz anders. Da wird also Politik wirklich durchgegeben. Da werden nicht nur Informationen, sondern vor allen Dingen werden da Agenden werden dort durchgezogen. Und die sitzen, wie eben in Österreich dann eben auch die Raiffeisen, immer mit am Tisch. Und die Politik hat eben auch eine große Angst. Man hat also ausreichende Erpressungsmöglichkeiten gegenüber der Politik, hier Dinge einfach durchzusetzen. Wenn BlackRock beispielsweise den Einfluss auf fast alle DAX-Vorstände oder die meisten DAX-Vorstände ausüben kann, weil man eben dort im Aufsichtsrat überall an einem Tisch sitzt, dann ist das eben eine ungeheure Macht. Und diese Größe und diese finanzielle Macht der Großindustrie, die ist einfach berauschend für die Politiker, die ja selber häufig nur Politik als Karriere haben, die also mit ehrlicher Arbeit noch nie ihr Geld verdienen mussten. Und insofern ist dieser Lobbyismus, der da gemacht wird, eines der Kernprobleme. Zweites ist aber auch, dass die Parteien ja von dem Lobbyismus sehr, sehr stark abhängen. Denn die staatlichen Gelder, die sie sich selber genehmigen, die reichen ja offensichtlich nicht aus, um alle Wünsche dieser politischen oder der Parteien irgendwie zu decken. Und insofern wollen die eben alle die sogenannten Drittmittel haben oder Spenden haben oder sonst was haben. Und da ist eben wieder nur die Großindustrie, die Gewerkschaften und die großen Sozialverbände, die eben mit einem großen Hebel die öffentlichen Kassen plündern, die sind eben dort sehr viel interessanter und können eben mit ihrem Lobbyismus eben die entsprechende Macht ausüben. Der Mittelstand kann es offensichtlich nicht.
Fallen Ihnen noch andere Netzwerke ein, die derartig über die deutsche Wirtschaftspolitik bestimmen und haben Mittelstandsvertreter dabei, überhaupt in irgendeiner Form etwas zu sprechen, zu reden?
Wir haben natürlich internationale Netzwerke, die mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden sind. Es ist schon sehr eigenartig, dass die Dinge, die beispielsweise in Davos besprochen werden, dann auch 1:1 in den meisten Ländern von denjenigen Spitzenpolitikern, die dort mit am Tisch sitzen, auch umgesetzt werden. Es ist auch sehr bezeichnend, wenn die Politik Machtbefugnisse an irgendwelche internationalen Organisationen oder über nationale Organisationen wie zum Beispiel auch der EU delegieren und aus dem demokratischen Prozess der Bürger, die das dann betrifft, eigentlich weitgehend entfernen. Und diese Netzwerke, die dort eben tonangebend sind, die haben eine unglaublich höhere Macht. Und jeder weiß, dass hier solche Beziehungsgeflechte häufig wichtiger sind als die Interessen der Bürger, weil die Interessen der Bürger notfalls eben auch durch einen weichen Fallschirm, wie man das so schön sagt, aus der Politik ausgeglichen werden können. Wenn also ausgediente Politiker anschließend mit sehr angenehmen Besoldungen oder angenehmen Entlohnungen in der scheinbar privaten Wirtschaft dann landen, dann ist das nur eins dieser Zeichen, die darauf hindeuten.
Auch Geheimdienste mischen ja aktiv in Wirtschaft und Finanz mit. Das sagen der ehemalige Fondsmanager Florian Homm und Finanzwissenschaftler Professor Stefan Homburg. Unter anderem in der Informationsgewinnung, sprich bei Thema Wirtschaftsspionage. Inwieweit betrifft auch das mittelständische Unternehmen?
Die mittelständische Wirtschaft, insbesondere in Österreich und Deutschland, ist eigentlich ein hoffnungsloses Opfer in dieser Sache. Warum? Die mittelständische Wirtschaft hat erstens kaum Möglichkeiten, sich vor solchen Industriespionagen zu schützen, außer dass die entscheidenden Informationen weitgehend unentdeckt oder geheim bleiben. Geheim bleibt eigentlich kaum was, aber unentdeckt bleiben. Das heißt, dass man überhaupt gar nicht darauf kommt, was dort das Entscheidende ist. Aber wenn es eine entscheidende Sache gibt, dann haben wir leider sehr häufig die Situation, dass Staat und Geheimdienste gegen den Mittelstand zusammenarbeiten. Also auch ausländische Geheimdienste oder feindliche Geheimdienste arbeiten mit den Regierenden zusammen, häufig oder zum Teil. Und das ist ein wahnsinniges Problem. Wir haben auch eine ungeheure Unsicherheit, weil ja Daten heute weitgehend in USA gespeichert werden. Das heißt, wer immer irgendein Cloud-System benutzt, der liefert ja den USA beziehungsweise den US-Geheimdiensten frei Haus seine Informationen. Und wenn das eben auch geheime Informationen sind oder Informationen sind, die über das Wohl und Wehe des Betriebes entscheiden, dann ist das eben ein Riesenproblem. Und ich kenne kaum einen mittelständischen Betrieb, der clever oder in der Lage dazu ist, hier dieses zu umgehen. Großindustrie kann sich zum Teil eben eigene Datacenter oder eigene Rechenzentren aufbauen, mit denen sie ihre Daten schützen. Das ist im Mittelstand häufig gar nicht der Fall. Und da ist der Mittelstand eigentlich Tür und Tor geöffnet. Es gab auch in der Vergangenheit immer mal große Bedenken gegenüber einigen staatlichen Forschungsanstalten in Deutschland. Also einige Großkonzerne in Deutschland haben es eigentlich vermieden, mit denen zusammenzuarbeiten, weil hier mögliche oder absichtliche Datenlecks Informationen oder entscheidende Informationen eben dann auch an das Ausland geliefert hat und damit eben auch dann beim Wettbewerb gelandet sind. Und da ist der Mittelstand eigentlich hoffnungslos nur noch ein reines Opfer.
Kommen wir zu einem weiteren Feld, wo der Mittelstand auch nicht wirklich viel mitzureden hat. Rohstoffexperten berichten seit langem von massiven Manipulationen an Rohstoffmärkten, wobei immer wieder der Name bestimmter Großbanken fällt. Was kann der Mittelstand, mittelständische Unternehmen dagegen tun, um sich da zu schützen oder nicht komplett unter die Räder zu kommen?
Nun, was der Mittelstand machen kann, er kann versuchen, sich möglichst unabhängig von diesen Großbanken und so etwas machen. Wie geht das zum Beispiel? Einer der großen Hebel, den diese Netzwerke nutzen, ist der Kredit. Das heißt, wer Schulden hat, ist schon weitgehend in der Abhängigkeit. Man kann aber die Finanzierung ja eben auch versuchen, privat zu organisieren. Es ist mittlerweile so, dass sogar die private Kreditfinanzierung in einzelnen Bereichen größer geworden ist oder mehr Zuwächse hat als bei den Banken. Dazu ist auch zu sagen, dass die Banken eben zum Teil durch die Basel-Kriterien davon abgehalten werden, überhaupt noch dem Mittelstand Kredite zu verteilen. Er ist also gezwungen, sich auch solche privaten Netzwerke oder privaten Kreditgeber zu gehen. Das ist eigentlich eines der besten Möglichkeiten, wie er das überhaupt machen kann. Er kann versuchen, eben unter Freunden und Bekannten sich die Finanzierung zu besorgen oder eben durch Crowdfunding, was eben heute direkt machbar ist. Er kann also sozusagen die Zwischenmacht der Banken oder die politische Machtausübung der Banken aushebeln, indem er an den Endkunden geht. Und das würde ich den Leuten auch empfehlen, das zu bevorzugen. Und das Zweite, was er machen kann, er kann seine eigenen Ersparnisse eben vor dem Zugriff sichern, indem er Anlageformen wählt, von denen er etwas versteht, oder eben Anlageformen wählt, die weniger der, ich sag mal, etwas der nicht ganz korrekten Administration von Finanzinstituten entzogen wird. Da hat man einige Möglichkeiten, was man da machen kann.
Noch ein Wort zu den manipulierten Rohstoffmärkten.
Und die Rohstoffmärkte, die sind eigentlich seit Jahren frisiert. Wir haben eine sehr starke Konzentration im Angebot. Also die Minengesellschaften sind nicht alle so unabhängig, wie man das so scheint, sondern es gibt da eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen den Minenunternehmen. Zum Beispiel, weil es nur wenige Banken gibt, die die finanzieren, oder aber weil in jedem dieser großen Minenkonzerne eben die gleichen Eigentümer drin sitzen, wie BlackRock, Vanguard und sonst was sind da eigentlich schon genannt worden. Und hier hat man eben häufig das Problem, dass an den Kleinaktionären vorbei politische Vorgaben bei dem Vorstand wichtiger werden, als den Aktionärsinteresse zu dienen. Wenn man zum Beispiel einige Rohstoffe im Preis nach unten manipulieren möchte, dann kann es kann man eben im direkten Gespräch mit den Vorständen dort, sagen wir mal, Quantitäten rausholen, die dann für gewisse Marktbearbeitung zur Verfügung stehen. Das wird also gemacht. Das Zweite ist aber, dass natürlich auch die Presse massiv mitarbeitet. Also wenn ich die Nachfrage etwas bremsen kann, indem ich eine Hetzkampagne gegen einzelne Rohstoffe mache oder indem ich vor Verlusten bei einzelnen Rohstoffen warne und auf der anderen Seite das Angebot künstlich ausweite oder zum Beispiel durch Papierversprechen, sogenannten Derivate oder Comex-Kontrakte bei Gold und Silber jetzt ausweite, dann kann ich hier marktmanipulativ tätig werden. Ich kann auch Großorders in den Markt reinhauen ohne Limits. Das sogenannte Spoofing, was im Gold- und Silbermarkt ja passiert ist und wo auch Banken für verurteilt worden sind, wo ich den Preis dann eben gezielt herunter manipulieren kann. Und das passiert offensichtlich bei den strategisch wichtigen Metallen sehr, sehr wohl. Aber das große Problem ist heute geworden, dass die Metalle oder die Rohstoffe in dem geostrategischen Spiel eine wesentliche Rolle spielen und damit die geostrategischen Opponenten, möchte ich es mal ganz vorsichtig sagen, hier miteinander spielen. China beherrscht einen nicht unerheblichen Teil wichtiger Rohstoffe. Sie haben gezielt auch Rohstoffversorgung aufgekauft, weil die Bundesregierung und europäischen Volkswirtschaften dieses absichtlich verweigerten. Da gab es offensichtlich andere Akkumulationsinteressen, die die Politik dazu gedrängt haben, hier nicht weiter reinzubohren. Und jetzt ist das Problem eben, dass China einzelne Rohstoffe komplett beherrscht. Sie können also über die Freigabe oder über die Zuteilung dieser Rohstoffe, das ist zum Beispiel bei Titandioxid schon mal in einem sehr kritischen Level passiert und könnte demnächst auch wieder passieren, kann man eben andere Volkswirtschaften ins Wanken bringen. Und das ist mittlerweile eben auch auch zwischen diesen geostrategischen Interessen werden die Rohstoffpreise damit massiv manipuliert.
Herr Dr. Hammer, vielen Dank für dieses informative Gespräch.